Fleischalternativen können eine Lösung für viele, viele Umweltprobleme sein. Dass es nicht ganz so einfach ist, wissen nicht nur die Grünen seit dem Veggie Day. Umso mehr Mut machen mir junge Menschen wie Nicola Baumschläger, die die Suche nach Lösungen dafür zu ihrer beruflichen Leidenschaft gemacht hat. Landwirte, Industrie, Wissenschaft, NGOs und junge Startups an einen Tisch zu bringen, um für uns alle nicht nur den Genuss an der Ernährung zu sichern, sondern eben auch die Gesundheit von Mensch und Planet. Was sie antreibt, wie sie auf ihre eigene Generation schaut, was Hafer besser macht als Kuhmilch, warum es an Wertschätzung für Bauern fehlt und wie sie es selbst schafft, dabei optimistisch zu bleiben. Diskutieren wir und vieles mehr. Viel Spaß beim Reinhören. Hallo, liebe Nicola mit K.
Hallo, liebe Nicola. Es freut mich sehr, dich auf diesem Wege auch nochmal zu treffen.
Genau. Wir haben uns ja sehr witzig kennengelernt, weil unsere Namen nicht nur ähnlich sind. Also gleich sind unsere Vornamen Nicola, aber du eben mit K, ich mit C. Und dann kommt die Baumschläger und die Baumgärtner. Ja. Insofern, nicht das fand ich witzig, sondern ich habe dich als sehr engagierte, taffe junge Frau kennengelernt bei einer Veranstaltung. Da ging es rund um Biodiversität. Und das ist ja auch so das Feld, wo du dich beruflich unterwegs in Verbindung mit, ich sage jetzt mal, unserer Ernährungssicherheit. Und du arbeitest aber mit vielen anderen an konkreten Lösungen und Umsetzungen, um genau die beiden Themen zueinander zu bringen. Deswegen meine erste Frage an dich. Wie bist du dahin gekommen beruflich, wo du jetzt bist?
Ja, möchte noch kurz ein Wort dazu sagen, wie wir uns kennengelernt haben. Ich habe es kaum glauben können, beim Namenskärtchen zu lesen, Nicola Baumgärtner, fast genau gleich geschrieben wie bei mir und dann Nicola Baumschläger. Also das war echt...
Genau.
Nicht erfinden. Aber genau, also wir haben uns dort im Rahmen von der DLD Naturkonferenz kennengelernt, wo ich die Ehre hatte, ein Panel zu leiten zum Thema Bodengesundheit. Und genau, da haben wir viele Experten gehabt, die über den Bereich sprechen. Aber du hast die Frage gestellt, wie ich dorthin gekommen bin. Also es war mein Highlight des Jahres tatsächlich. Und auch das Ziel oder eines der Ziele, das ich in meinem Leben hatte, wo ich jetzt jahrelang darauf hingearbeitet habe und jetzt endlich quasi konnte ich am Podium bei einer Riesenveranstaltung moderieren. Und wie ich dorthin gekommen bin, ist, ich wollte immer etwas mit Nachhaltigkeit machen. Mhm. Ich glaube, das geht vielen in meiner Generation sehr ähnlich. Aber Nachhaltigkeit ist sehr, sehr weit gefasst.
Ja.
Ich hatte das Glück, also ich habe klassisch BWL studiert im Bachelor. Und habe dann danach überlegt, so was mache ich jetzt im Master. Und bin dann über Umwege zu einem Praktikum in San Francisco gekommen, von der österreichischen Außenwirtschaft.
Oh, sehr spannend.
Es war super cool, war, glaube ich, das Highlight bis jetzt in meinem Leben. 3 Monate San Francisco, wo wir Startups betreut hatten. Mhm. Und mein Chef hat damals gefragt, so ja, was willst du eigentlich im Sustainability-Bereich machen? Und es war die Zeit, als Beyond Meat an die Börse gegangen ist. Das war gerade das erste Mal, glaube ich, wo in Europa auch Fleischalternativen so als erste Mal erwähnt wurden in den Medien. Es ist jetzt 5 Jahre her, das war 2019. Und für mich war es dann klar so, okay, wow, Fleischalternativen, das klingt wie eine Lösung für viele Probleme, die wir haben. Mhm. Und wer sich tiefer mit der Fleischindustrie auseinandersetzt, wird merken, extrem viele Emissionen, aber auch Landverbrauch geht einfach auf, also jetzt gerade auch Soja aus Südamerika, ich glaube, das ist immer so das Beispiel, das sehr oft genannt wird, geht einfach das meiste in die Tierzucht. Und ich habe gedacht, okay, wow, Menschen wollen sich nicht verändern. Ja. Warum? Wenn es Fleischalternativen gibt, dann muss sich der Mensch nicht verändern und kann eigentlich den gleichen Genuss haben. Mhm. Und genau, dann habe ich mich dazu entschlossen, ich werde mich vertiefen, auch akademisch, habe mich dann 2 Jahre in meinem Master, der nach wie vor im Businessbereich war, meinen Master über das Potenzial von Fleischalternativen in einer besseren Ernährungszukunft auseinandergesetzt und bin dann eben mit dieser Expertise nach dem Master ausgeschieden und habe mir gedacht, okay, wow, jetzt habe ich so ein Nischenwissen.
Ja.
Mhm. und bin dann wiederum in die Startup-Welt eingetaucht und war 2 Jahre fast bei einem Fleischalternativfirma in der Schweiz.
Ach so, auch das noch. Du bist wirklich der fleischlosen
Richtung
erstmal treu geblieben, okay.
Genau, es war echt interessant, dann auch quasi in die Industrie zu tauchen,
yeah, über das, was absolut.
Ich 2 Jahre geforscht habe und war dann eben 2 Jahre in dieser Industrie und habe mir, also es war das damals das schnellst wachsende Fleischalternativ-Startup in Europa. Und habe dann auch mein Wissen über Kampagnen, über quasi wirklich Aufklärung in Schulen, habe ich auch einmal einen Vortrag gehalten, wirklich so zu versuchen, okay, aus der Startup-Perspektive, aus der Industrie Leute aufzuklären. Muss aber sagen, am Ende vom Tag war es mir nicht genug, weil es war irgendwie so, okay, wir machen alles richtig.
Ja. Yeah.
Aber die großen Veränderungen passieren eigentlich noch viel früher in der Wertschöpfungskette.
Ja.
Und bin dann, habe den Job in München gefunden, wo ich jetzt auch noch bin, und bin dort Venture Consultant für Food- und Agritech-Startups. Und in diesem Rahmen bin ich dann auch zu dieser Konferenz gekommen.
Genau. Das müssen wir jetzt mal kurz erklären für alle, die nicht so in der Startup-Szene unterwegs sind. Also du arbeitest bei Unternehmertum.
Genau.
Tum betone ich so sehr, weil das kommt von der Technischen Universität München. Und wer sich so ein bisschen damit beschäftigt, weiß, also München ist als Standort, aber auch gerade mit der Universität ganz weit vorne. Und ich glaube, schon einer der, ja, man kann glaube ich schon sagen, Nummer 1 Startup-Inkubator, also wo ein Umfeld auch geschaffen wird, wo alle, die sich Gedanken machen über neue Lösungen, in dem Fall viel über Landwirtschaft, also ja, Technologie und Landwirtschaft zueinander zu bringen. Und da betreust du, jetzt musst du mir weiterhelfen, da betreust du einzelne Startups in bestimmten Themenbereich, und das wäre das Thema eher Biodiversität.
Genau, es ist beides. Es ist, also es ist Food Tech und Agritech, also Landwirtschaftstechnologien.
Genau.
Und Biodiversität würde jetzt tatsächlich einfach als drunter liegen.
Querschnitt.
Also, ich glaube, Biodiversität in Landwirtschaft ist ja ein großes Thema. Auf der einen Seite als quasi mit Pestiziden, wo auch die Tiere quasi drunter leiden und die Biodiversität drunter leidet. Auf der anderen Seite natürlich auch unser Verbündeter in dieser ganzen Biodiversitätskrise.
Genau. Jetzt, du hast es schon erwähnt, also du hast schon viele Stationen gemacht und doch bist du erst um die 30. Das heißt, so Generation Y ist das, glaube ich, Generation Y.
Ja.
Wenn du so ein bisschen in dein Umfeld guckst, also du hast erzählt, du hast dich schon sehr früh, sehr klar, nicht nur für Nachhaltigkeit interessiert, sondern bist in die Lösungsfindung mit reingesprungen. Wie würdest du selbst deine eigene Generation beschreiben? Ist Nachhaltigkeit, ist der Klimawandel, die Klimakrise das Thema gerade auch in deiner Generation, oder merkst du da auch eine gewisse Müdigkeit, die sich da breit macht?
Also ich muss sagen, in meiner Generation, vor allem vor 5 Jahren, also war zum Beispiel dieses Fleischalternativ-Ernährungsthema noch ganz weit hinten, also da, da war ich noch so der bunte Vogel. Merke aber jetzt, es kommt immer mehr in die Massenbewegung. Allerdings, gerade in der jungen Generation, also auch gerade bei Wahlen gesehen, ist so dieses Nachhaltigkeitsthema, glaube ich, teilweise nicht mehr so relevant. Für mich schon, weil ich einfach in diesem Bereich arbeite und merke, ich kann was bewegen. Aber ich glaube, bei vielen ist einfach diese Müdigkeit, es ändert sich nichts. Wir müssen einfach schauen, wie wir irgendwie durchkommen. Also das spüre ich schon sehr. Ich glaube, das ist auch dieses Problem und das ist auch das, was ich immer ankreide, ist, wir reden ständig nur von Katastrophen und Krisen und eigentlich nicht von dem, was wir tun können. Und ich glaube, dass viele einfach in dieser Schockstarre stehen bleiben und nicht ins Tun kommen.
Würdest du das für deine Generation, das finde ich ganz spannend, ich hatte es auch mit einer jungen Aktivistin in der letzten Podcast-Folge, die einmal diese Müdigkeit auch in ihrem eigenen Umfeld verspürt hat. Und wir haben auch drüber gesprochen. Also ich hatte eine ganz aktuelle Untersuchung vom Chef vom Umweltbundesamt. Der hat so eine 90-40-70-Regel ausgerufen. Und zwar führen die seit Jahren regelmäßige Befragungen durch unter den Deutschen, wie steht's denn zum Thema Klimaschutz und Klimawandel? Und da kam raus, also 90% sagen, ja, es ist ein Riesenthema. Also ich glaube, dieses Leugnen von Klimawandel, ich glaube, die Phase haben wir so langsam überschritten. Ja. 40% davon sagen aber, es geht, ich habe Angst davor, weil mein eigener Wohlstand, also meine eigene Situation, ich Angst habe, mich zu verschlechtern, aus unterschiedlichen Gründen. Aber 70% wirklich haben gesagt, sie verstehen nicht, was kommuniziert wird aus der Politik, aber auch aus den Medien, so weder die Probleme noch die Lösungen dazu.
Das sind jetzt die 40%, sorry, du hast 70 gesagt, das sind...
Die 70 von den 100% wirklich, also da sind sowohl die dabei, die sagen, ich habe Angst davor, dass es mir schlechter geht, deswegen ist es mir vielleicht gar nicht so wichtig in meinem Alltag, auch wenn ich es als Riesenproblem sehe, aber 70% sagen einfach, sie verstehen gar nicht, das heißt, wir schaffen es anscheinend nicht zu kommunizieren, was sind wirklich die Probleme. Und zwar, dass man sie versteht und welche Lösungsansätze dazu gibt es.
Voll. Also würde ich, also ich mich ärgert es auch, also ich merke das auch immer wieder in Diskussionen mit Leuten, die dann zu mir sagen, ah, okay, du bist für Fleischalternativen, du bist für eine Ernährungswende, aber du fliegst trotzdem einmal im Jahr. Also was mir persönlich nicht ist. Mhm. Wo ich dann immer sage, naja, es geht nicht darum, dass wir alles perfekt machen. Außerdem, wenn wir uns die Emissionen anschauen oder dieses quasi diese Information, kommt vom Fliegen, glaube ich, 2% und von unserem Ernährungssystem 30%. Mhm. Und ich merke einfach in den letzten Jahren, also jetzt wird es immer mehr, aber die Kommunikation war immer, flieg nicht, dusche nur. Ja. Also 2 Minuten und nur mit kaltem Wasser am besten und also schalt das Licht aus. Also das war immer die Kommunikation, was man machen kann, damit man nachhaltiger lebt. Und dann, wie ich dann vor 5 Jahren so mal wirklich in dieses Fleischthema eingetaucht bin und in dieses, also nicht nur Fleisch, sondern auch Milch und andere tierisch basierte Proteine oder Ernährungsmittel, war dann echt so, okay, wow, warum spricht über das niemand und warum spricht niemand über diesen Hebel, den wir über die Landwirtschaft haben? Mhm. Und das wird jetzt besser, es wird immer mehr in den Medien, aber da ist einfach jahrelang und ich glaube, also gerade die Generation meiner Eltern, die jetzt Mitte 60 sind, also Boomer, klassisch, also das war komplett das Falsche, also Mülltrennen war vielleicht auch noch ein Thema, aber das ist auch ein wirklich ein kleiner Prozentteil von den Emissionen, auch wenn er wichtig ist. Das, also absolut, mir fehlt auch eine, also irgendwie eine Visionärin, ein Visionär irgendwo an der Spitze in der Politik, die sagen, hey Leute, wir müssen uns ändern, 5 Jahre wird es jetzt vielleicht härter, aber danach wird es besser. Und das sind die 5 oder 10 Schritte, die wir als Gesellschaft machen müssen. Die Ursula von der Leyen, die ja auch da war bei der Konferenz, wo wir uns kennengelernt hatten, finde ich, ist jemand, der in diese Richtung geht, absolut. Aber also jetzt gerade auf nationaler Ebene sehe ich das überhaupt nicht. Und das finde ich sehr, weil da ist auch diese Angst, wie du zuerst gesagt hast, keine Hoffnung und keine Vision.
Ja. Jetzt wohnst du ja auch im Söderland und ich komme aus dem Söderland, aus dem Bayerischen Wald. Insofern, ich bin ein klassisches Landei, bin sehr ländlich aufgewachsen. Meine Großeltern hatten auch noch eine Landwirtschaft. Und es ist ja schon so, dass dieses Verzichtsthema, ne, was ja die letzten Jahre, also es hat ja noch, ich weiß gar nicht, ob deine Generation das noch mit diesem Veggie Day von den Grünen, also da waren die eigentlich in Deutschland dann durch, sag ich mal, ja. Und ein Herr Söder konnte sagen, also mit denen kann man sowieso gar nicht reden. Aber letztendlich ist ja Bayern ein klassisches Agrarland, ne? Neben dem, was natürlich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten stattgefunden hat, an Innovationen und Zukunft da auch wirklich maßgeblich beizutragen. Deswegen dieses Unternehmertum. Aber dahinter, und das würde mich jetzt wirklich mal interessieren, du hast ja dann doch wahrscheinlich viel auch mit Bauern und Landwirten zu tun.
Ja.
Im 1-zu-1-Gespräch oder kriegst du das über zwei, drei Ecken mit?
Alles. Muss natürlich dazu sagen, ich bin jetzt nicht, also ich wohne im Söderland, bin aber ursprünglich aus Österreich.
Genau.
Ich habe dort den hauptsächlichen Connect natürlich zu den Landwirten, jetzt immer mehr in Bayern, und ich würde sagen, also das Gedanken, also die Gedanken, die Probleme, die Herausforderungen sind die gleichen. Ich glaube, also wir haben sehr viel mit sehr progressiven Landwirten und Landwirtinnen zu tun, weil die natürlich auch die sind, vor allem weil ich im Startup-Bereich arbeite, die natürlich auch ausprobieren wollen. Also es sind jetzt nicht die super konservativen, konventionellen Landwirte, die nur Business as usual kennen, sondern es sind meist die progressiv Denkenden. Aber ich glaube, man muss alle abholen. Also so Institutionen wie Landwirtschaftskammer, LFL sind natürlich entscheidend, um eine quasi auch eine Wende in der Landwirtschaft herbeizuführen. Aber es ist schwierig. Ich glaube, es ist so, alle auf einen Tisch zu bringen und vor allem die Landwirte, also die Wertschätzung gegenüber Landwirtschaft ist, also wie ich klein war, war Bauer so gefühlt eigentlich ein Schimpfwort. Ich vermute jetzt wahrscheinlich, weiß, ob das noch immer so ist, aber dass man echt so auch diese Wertschätzung gegenüber der Landwirtschaft nicht mehr hat. Und also ich glaube, das ist wirklich, wirklich notwendig, damit sich was tut und dass sich die Landwirte auch nicht immer als schwächstes Glied in der Wertschöpfungskette
fühlen. Genau. Ja, also die kriegen es ja wirklich oft ab und haben ja auch Bauernverbände, ich sag mal auch innerhalb der EU. Ich glaube, die größten Verhinderer ist der deutsche und der französische Bauernverband, wenn es um die Themen geht. Merkst du bei den Landwirten, mit denen du zu tun hast, ist es dann eher die jüngere Generation oder ist das unabhängig? Also seid ihr auch mit noch der älteren Generation zugange, die einfach schon sagt, es kann eigentlich gar nicht so weitergehen?
Tatsächlich beides. Mhm. Also wir haben auch ältere Landwirte, unter Anführungszeichen, die in den 80ern schon zum Beispiel auf Biolandwirtschaft umgestellt haben, die jetzt einfach nur mehr daran interessiert sind, auch dieses Wissen, das sie haben, das sie über 40 Jahre generiert haben, auch weiterzugeben. Mhm. Und gleichzeitig gerade im Austausch mit etablierten Unternehmen, die also jetzt zum Beispiel die Traktoren bauen, die auch mit Landwirten ständig im Kontakt sind, sagen auch zu uns, hey, es ist Generationenwechsel, das Bauernsterben ist ja auch ein Thema, aber es gibt einen Generationenwechsel und diesen Generationenwechsel gilt es auch zu nutzen.
Also wenn ich mich an meine Kindheit erinnere und das auch über die letzten Jahre bei meinen Besuchen aus Düsseldorf heraus, bin ja inzwischen seit vielen Jahren in Düsseldorf, dann war es mir früher schon aufgefallen, ne, entweder alles war nur in Mais oder alles nur in Raps. Also ne, dass selbst jemand, der da nicht tätig ist, dachte dann schon so, okay, das ist ja, man möchte nicht sagen Monokultur, aber ist schon nahe dran. In den Gesprächen mit den Bauern hat man dann festgestellt, okay, je nachdem, was subventioniert wird, zu lassen oder zu tun, wird sich draus gerichtet, dran gerichtet, weil es einfach nur mit dem eigenen Arbeiten und ich würde sagen, fast alle arbeiten sich wirklich auf. Also da, ne, als fauler Sack hat man in der Landwirtschaft gar keine Chance. Urlaube sind sowieso in weiter Ferne oder zumindest sehr schwierig. Insofern, das kommt dann noch hinzu, dass man sagt so, okay, die Anerkennung kriege ich auch nicht mehr, wenn irgendwas nicht klappt. Und doch ist dann das Totschlagargument, wir müssen so weitermachen, weil sonst die Ernährungssicherheit oder das Autarke für jetzt die Bundesrepublik Deutschland gar nicht gesichert wäre.
Absolut. Ich weiß, es ist immer dieses Argument, das gepredigt wird und ich denke mir immer so, ja, aber ich meine, 70% unserer landwirtschaftlichen Flächen werden für Tierfutter verwendet. Also wo ist da wirklich diese Effizienz? Ich glaube, wenn wir uns da auch einmal ehrlich bei der Nase nehmen, würden wir auch sehen, okay, wenn wir die ganzen Flächen, wo Mais angebaut wird für Tierfutter, wenn wir die hätten, um Proteine zum Beispiel oder auch generell Ernährung für den Menschen, also Primärversorgung anzubauen, dann hätten wir kein Problem mit Ernährungssicherheit. Aber Ernährungssicherheit ist ein Thema, auch in Europa. Unsere Wertschöpfungsketten fangen an zu bröckeln. Man sieht jetzt bei Schokolade, bei Olivenöl. Klimaflation ist das Stichwort. Wir merken es also derzeit einfach nur mit Preisen. Olivenöl, glaube ich, ist doppelt so teuer geworden seit einem Jahr, weil es Bakterium, Krankheit in Italien, also die Olivenbäume schwer trifft. Und niemand wirklich spricht darüber. Also jetzt in Europa, wir können es uns noch leisten. Aber letztes Jahr in England haben wir es das erste Mal gesehen, dass Supermarktregale einfach leer sind.
Leer bleiben.
In Marokko eine Dürre herrscht. Und das kann auf jeden Fall, also ich glaube, wir müssen uns auch da, also Ernährungssouveränität ist da auch das Stichwort als Europa. Ich glaube nicht, dass es Sinn macht, dass jedes Land das selber macht. Ich glaube, am Ende vom Tag sollten wir auch das Klima so nutzen, wie es am besten ist und wie, wo was am besten angebaut wird. Aber ich würde definitiv sagen, wir müssen auch als Europa Ernährungssouveränität neu denken.
Und wenn man jetzt die neuen Zahlen nimmt, also ich kann gerade die Studienquelle, habe ich nicht parat, aber ich habe gelesen, dass 30% Rückgang von der globalen Lebensmittelproduktion jetzt schon aufgrund von Klimavorkommnissen, will ich es jetzt mal neutral, ne? Du hattest schon Dürre, Hochwasser, alles was dazwischen ist, Versteppung von Land, was nicht mehr nutzbar ist. Also 30%, ist das jetzt eher ein Argument in deinem Umfeld, dass man sagt, wir müssen deswegen die Produktivität noch erhöhen, also noch mehr ausbeuten, damit alle sozusagen genug zum Essen haben? Oder wird es schon als Alarmglocke genommen, dass man auch den letzten Zweifler sagen kann, Mensch, vielleicht müssen wir jetzt doch mal was anders machen?
Also ich glaube, dass es so durch die Fläche noch nicht erreicht hat und die Masse. Ich meine, Stichwort ist hier wieder regenerative Landwirtschaft. Aber also eigentlich, es sind eindeutige Signale. Wir haben ein Problem mit unserem Boden. Unser Boden ist Nährwert, also nährstoffarm. Teilweise bei uns Selen ist zum Beispiel ein Element, das wir kaum mehr im Boden haben, dadurch auch nicht in unserer Ernährung. Weil
ein wichtiger Mikro, genau, ein wichtiger
genau,
Mikro.
Danke. Genau, das ist das Wort, das ich gesucht habe. Und also das sind schon so Themen. Und wenn wir, also ich glaube, ich habe mit einem Landwirt vor kurzem gesprochen, der eben in den 80ern umgestellt hat auf Biolandwirtschaft.
Ja.
Damals, vorher, aber auch konventioneller Bauer, hat alles mit Düngemitteln und so weiter geschafft und hat das richtig geil gefunden, weil jetzt hat es wieder eine Ertragssteigerung von 20% gehabt und hat das so, also das war echt toll.
Ja.
Also, hat richtig, also er kann nicht sagen, dass er das nicht erlebt hat, wie sich das anfühlt. Aber er sieht halt auch, irgendwo sind die Grenzen. Ich glaube, das ist, was wir immer geprägt haben und das ist jetzt auf allen Ebenen, nicht nur auf Landwirtschaftsebene, so quasi the sky is the limit. Ich glaube, das gibt's einfach nicht mehr. Wir haben es auch letztes Jahr gesehen mit Ernteausfällen in Deutschland, also große Ernteausfälle in Deutschland durch das Hochwasser. Ich glaube, das müssen wir echt nochmal überlegen, vor allem auch Versicherungen. Also ich habe auch von Versicherungen gesprochen, die ja jetzt noch teilweise den Schaden decken. Das wird sich aber nicht nachhaltig umsetzen
lassen. Es wird unversicherbar, ne?
Genau.
Genau.
Und am Ende vom Tag geht es halt auch um das, ob wir noch was zu essen haben oder nicht. Und ich glaube, am Ende vom Tag geht es auch um das, ob ich glaube, wenn wir nichts mehr zum Essen haben, ist uns vieles andere egal. Da geht es dann auch um Konflikte, Migration, Sicherheit, Kriege am Ende vom Tag, wo wir echt, also es gibt jetzt schon so eine Landkarte, wo quasi Hungersnot und Konflikte übereinander gelegt werden. Und da ist eine eindeutige Kohärenz.
Korrelation, genau. Ja, genau, da matcht sich. Sag mal, vielleicht um das ein bisschen konkreter zu machen, kannst du so ein, zwei Beispiele aus deinen Projekten heraus, wo jemand, der nicht so drin ist in der Landwirtschaft, eher aus der Stadt kommt, merkt, wo nehmt ihr wen an der Hand und wen könnt ihr vernetzwerken, um auch mit Technologien und vielleicht mit altem Wissen, das wäre jetzt spannend von dir zu erfahren, da an Lösungen arbeiten, die direkt auch zeigen, dass es der richtige Weg ist.
Ja, also ich glaube, was wir da als Unternehmertum machen, und ich arbeite konkret im Inkubator von Unternehmertum, hauptsächlich eben mit Startups. Und was wir machen, ist wirklich, wir versuchen so das Private, also auch private Gelder und diese Öffentlichkeit zusammenzubringen. Das heißt, wir haben NGOs, wir haben auch die Regierung, wir haben auf EU-Ebene Leute, die kommen, wo wir auch quasi wirklich versuchen, Lobbying oder Policy-Making quasi zu unterstützen. Ja. Gleichzeitig haben wir aber auch die Startups, die wirklich an Problemen arbeiten. Mhm. Also die wirklich, also jedes Mal, wenn ich ein Startup kennenlerne, lerne ich wieder ein neues Problem kennen in unserem System. Und wir bringen aber auch etablierte Unternehmen dazu, die auch Teil des Wandels sein müssen. Mhm. Also da ist auch ein Bayer, also gerade Bayer, Monsanto, die jetzt nicht den besten haben, sind auch dabei, weil einfach solche großen Firmen beim Ernährungswandel einfach teilhaben müssen.
Und Teil der Lösung auch sein müssen, ne?
Ja. Genau. Ja. Und ein Teil, also was ein konkretes Beispiel ist, was wir machen, regelmäßige Roundtables, wo wir zum Beispiel eine Bayer...
Also Stammtische quasi?
Ja, so quasi, genau. Ja. Wo wir aber schon konkrete Themen und auch Input liefern. Mhm. Also kommt auch immer ein Experte, eine Expertin, vielleicht auch aus der Wissenschaft, vielleicht aus der Praxis. Das wechseln wir ab. Ja. Und dann kommen wirklich Startups mit etablierten Unternehmen, mit Politik zusammen und diskutieren, wie können wir jetzt zum Beispiel KI in Wertschöpfungsketten besser nutzen. Mhm. Um auch so, also wir haben ein Startup zum Beispiel, die Early Warning Systems etablieren für Wertschöpfungsketten.
Also Frühwarnsysteme, die dann der Bauer nutzen kann? Ich weiß nicht.
Nein, die sind tatsächlich für Firmen wie Mondelez, wie Rittersport, wie Innocent zum Beispiel, die jetzt abhängig sind von gewissen Sachen, zum Beispiel aus dem globalen Süden, zum Beispiel Schokolade. Ja. Und die dann wissen wollen, okay, wie schaut es eigentlich mit meiner Wertschöpfungskette aus?
Ja. Das heißt, diejenigen, die den Bauern zuliefern, die holt ihr mit an den Tisch. Das sind ja die Großen, wie Bayer du schon genannt hast, weil das sind ja auch die, die es in der Hand haben, welche Pestizide zum Beispiel wird eingesetzt, welcher Samen, welche Genmanipulation lassen wir zu, was ist erlaubt. Das heißt, ihr holt die davor. Hast du auch ein Beispiel, wo du mit Bauern zusammenarbeitest, wo die konkret auch Nutzen haben oder Teil der Lösung dann sind?
Ja, also wir haben vor allem Pilotprojekten, also wir haben jetzt gerade ein Startup gehabt, die Biostimulantien für den Boden machen, so quasi wie wenn wir ein Probiotika nehmen, also Probiotika für den Boden, und da haben wir zum Beispiel Landwirte gehabt, die dann einfach gesagt haben, okay, wir probieren es einfach aus und schauen mal, was passiert. Und da ist jetzt ein Beispiel gewesen, dass es ein Kartoffelbauer war, dessen Kartoffel jetzt so groß wurden durch diese Biostimulanz, dass er es nicht verkaufen konnte, weil sie zu groß waren für die Normen. Weil es gibt ja so Normen.
Ja.
Was ein spannendes Outcome natürlich jetzt nicht das Outcome ist, was man sich wünschen würde, weil natürlich das für den Bauern dann auch bedeutet, was macht er jetzt mit den Kartoffeln?
Ja. Hätte er sie einfach nur früher ernten müssen oder was war das Problem?
Ich weiß nicht, ob er früher ernten hätte können, aber das Problem war einfach, dass es scheinbar so fruchtbar war durch diese Spielstimulanz, dass sie im Vergleich zu den anderen Hälfte des Feldes einfach viel größer waren. Ja. Das hätte man wahrscheinlich früher mal reinschauen können, aber ich weiß jetzt nicht, wie da die konkreten Steps ausgesehen hätten.
Das war aber praktisch eine Art Düngemittel, um es mal zu übersetzen, wo man auch sagt, da hat man vielleicht früher auch gespritzt oder irgendwas Chemisches dazugegeben und jetzt war es eine, ein organische Stimulanz ist kennt man auch eigentlich nur aus anderen Bereichen, aber sozusagen positive,
Es ist kein Düngemittel, es ist wirklich quasi wie wenn man, also es ist ein Futter für den Boden, für die Metaboliten im Boden, für die Organismen im Boden, damit die stark sind und quasi, weil unsere Lebensmittel sind auch immer nur so gut, wie der Boden ist.
Ja, das ist ein, Da, wenn man da mal kurz war, ich glaube, das ist vielen Menschen gar nicht so klar. Also das eine ist ja, dass man immer wieder sagen muss, naja, die Fischstäbchen wachsen nicht im Meer oder schwimmen nicht im Meer. Das ist eine hochverarbeitete Art und Weise, Fisch zu genießen, statt den ganzen Fisch zu nehmen. Ähnlich ist es aber ja auch zu sagen, und da ist ja Deutschland leider Vorreiter, dass die deutsche Bevölkerung ja wenig Bereitschaft zeigt, für gute Zutaten und gutes Essen Geld auszugeben. Mhm. Aber wenn es um Nahrungsergänzungsmittel geht, sind so die Hunderter flockig in der Tasche. Ich weiß aber auch aus der Nahrungsergänzungsindustrie, dass da natürlich so ein weiteres Versprechen mitführt, nämlich zu sagen, du musst an deinen Essgewohnheiten gar nichts ändern, ne? Auch nicht weniger Fleisch oder ne, was jetzt in Fleischersatzprodukte geht, aber damit du so weiter essen kannst, musst du nur die und die Pillen und das Pülverchen nehmen. Und das ist natürlich schon ein schönes Versprechen, ne? Ich kann so weitermachen wie bisher, auch wenn ich schon ahne, oh, es ist vielleicht nicht so optimal.
Absolut. Also ich glaube, das ist wie bei allen anderen Sachen. Also es gibt auch, Bluthochdruck, das man wahrscheinlich auch über Ernährung relativ schnell senken kann. Aber die Leute nehmen lieber die Tablette, weil es natürlich einfach ist und man muss sich nicht ändern. Ich glaube, am Ende vom Tag ist halt Boden noch viel mehr. Also wenn wir einen gesunden Boden haben, ist es erstens ein extrem guter CO2-Speicher. Wir können mehr CO2 im Boden speichern.
Ja.
Zusätzlich, wenn der Boden mehr Humus hat, also wirklich so diese fruchtbare Schicht, ist auch das Hochwasser, also kann auch quasi Hochwasser.
Genau, die Sicker-Eigenschaft ist höher.
Genau, die Sicker-Eigenschaft ist höher. Genau. Und also es ist einfach vielfältige, also Boden ist eine vielfältige, also eine ganz eine kleine Schicht, die irgendwie die Erde umhüllt bei uns am Land, aber von der wir absolut abhängig sind und wir geben dem gar nicht den Wert, den er eigentlich hat.
Ja, also ich glaube, was uns wahrscheinlich auch gar nicht mehr bewusst ist, dass dieser Spruch Mutter Erde, der wir ja alle kommen, eigentlich sich genau auf diese Schicht auch bezieht. Ja. Und wenn da Nährstoffe drin sind, dann kriegen wir sie auch in die Karotte rein. Und wenn da nichts mehr drin ist, dann hat die Karotte wirklich nichts mehr, außer dass sie halt auch gelb ist. Aber sie bringt uns die Nährstoffe nicht mehr, die eigentlich über eine normale Ernährung uns auch gesund hält, ohne extra Pillen und Tabletten zu nehmen.
Da gibt's auch immer das Beispiel, das ist, glaube ich, im Egeo-Heft drinnen gewesen, in diesen, kann ich nachher noch den Link schicken, dass eine Orange meiner Großmutter von der Generation 8-mal so viel Vitamin C hatte, als die Orangen heutzutage.
Ja. Und dann, das ist natürlich auch wieder für die, die eh schon auf Nahrungsergänzung stehen, ne, oder sagen, ich ernähre mich nur noch aus diesen Flaschen, also aus dieser Flüssignahrung, also wo auch der Genuss, so wo ich sage, ja, kann man machen, ist natürlich hochverarbeitet, weiß man auch nicht, ob das extrahierte Vitamin C wirklich so vom Körper aufgenommen wird. Aber was natürlich, und da kommen wir, glaube ich, auch wieder auf die Bauern zurück, ne? Also je weniger wir natürlich Genuss auch, also diese Emotion über das, was wir aus der eigenen Erde rausholen und dann zubereiten mit unseren eigenen Händen und in der Küche und dieses Wissen auch weitergeben von Generationen, wenn das mehr und mehr verloren geht, dann ist natürlich der Bezug auch zu einem Landwirt, der das noch ernst meint, ne? Und der guckt im Sinne seiner Mutter Erde, für die er verantwortlich ist, sich da kümmert, ist man natürlich immer gleich auf so einer Metaebene, wo man natürlich auch sagen kann, ach ja, ne, ist so weit weg oder ist ja sowieso nichts, was meinen Alltag eigentlich betrifft. Dieses Geschichten erzählen, also merkst du auch bei den Bauern, also wie kriegst du am besten Draht zu jemandem, der von mit seinen Händen in der Erde steckt, zu so jemanden wie ein Start-up und Wissenschaftler, die mit einer Berechnung und Daten und Technologie, wie kriegst du die zusammen? Also
am Ende vom Tag ist es natürlich zwei krasse Welten, die aufeinandertreffen. Mhm. Wir haben allerdings auch, also es ist so notwendig, dass wir jetzt auch tatsächlich immer mehr rausgehen zu den Landwirten. Also wirklich wir als Ökosystem oder ich als Person, die quasi für diese Startups verantwortlich ist, dass ich einfach ich den Kontakt aufbaue und mal vorfühle, hey, bist du überhaupt interessiert, mit Startups zusammenzuarbeiten?
Ja.
Weil was wir schon immer wieder merken, ist, dass Startups tatsächlich total am Landwirt vorbei innovieren oder quasi vorbei arbeiten und die Probleme lösen, die eigentlich überhaupt keine Probleme sind. Und ich glaube, da ist es umso wichtiger als Startup, diesen Realitätscheck früh zu machen als zu spät. Und deswegen, also bei uns ist wirklich so, wir versuchen auch dieses Netzwerk der Landwirte aufzubauen, gemeinsam auch hier in München mit EIT Food, also das ist das Europäische Institut für Technologie. Und da gibt es eben einen Standort hier in München, das spezifisch auch in Bayern dieses Netzwerk der Bauern fördert. Da sind wir auch oft im engen Austausch, dass wir dann die Landwirte oder die Startups zu den Landwirten bringen.
Wenn jetzt mein Podcast-Partner Markus dabei wäre, was er heute nicht ist, dann würde der direkt sein Thema hier einbringen. Der kommt ja aus der Journalie, also Journalist und jetzt Redenschreiber auch für Politiker und Topmanager. Und was der denen eigentlich beibringt, sage ich mal, so ganz banal, ohne dauernd bei ihm zu sitzen und zu gucken, was er macht. Ist wirklich zu sagen, was er ja bemängelt ist an Politikern, wie auch an uns beiden wahrscheinlich, der hätte jetzt schon die Krätze gekriegt mit dem ganzen Denglisch, was wir reinbringen, dass er sagt, naja, wir müssen so reden, wieder lernen, dass uns jeder versteht. Bei den Politikern genauso wie bei den Managern. Und jetzt stelle ich mir die Situation vor, da kommt so ein junges, dynamisches Start-up-Team, ist drauf aus, Investoren zu kriegen, also ist in diesem denglischen Faktor drin und dann kommt jetzt auch so ein zünftigen bayerischen Landwirt, wie ich ihn kenne. Da gibt es schon erstmal vom Dialekt vielleicht das Thema, aber selbst wenn es da aufgeschlossen ist, was ist die, aus deiner Erfahrung her, die größte Schnittmenge, wo man sagt, da kann man am besten andocken?
Ich glaube, am Ende vom Tag, also jetzt, das ist zumindest meine Philosophie und auch die von EIT Food, jetzt auch, als europäisches Institut, ist, dass wir einfach ein globales Foodsystem oder Ernährungssystem haben. Wir müssen irgendwie dieses globale Denken, zumindest europaweit, und da ist leider, oder Gott sei Dank, Englisch einfach die Kommunikationssprache. Ja. Das ermöglicht natürlich mir auch, nicht nur mit den Landwirten in Deutschland zu sprechen oder in Österreich, sondern vielleicht auch mal in Frankreich oder England.
Ja.
Und ich glaube, also meine Erfahrung ist, dass diese progressiven Landwirte, und wir nehmen hauptsächlich die, die natürlich auch gewillt sind, sich also modern oder progressiv denken, die dann, also meine Erfahrung ist jetzt nicht, dass Englisch oder Denglisch so ein Problem ist, aber bestimmt schon, wenn man jetzt den klassischen, zünftigen bayerischen Landwirt hernimmt, kann schon sein, dass der auf dem Schlips gedreht wird, dieser Wörter raushaue, aber am Ende vom Tag ist es wahrscheinlich auch der, der nicht unbedingt mit Startups vielleicht am Anfang kooperieren wird. Ich glaube, bei Startups ist immer das, am Anfang musst du auch die Nische finden, du kannst sowieso nicht die Masse bedienen.
Ja, stimmt.
Und wenn du jetzt einfach nur mal fünf Landwirte gefunden hast, die super progressiv denken, dann ist es auch egal, ob du jetzt da ein englisches Wort raus, also mit denen sprichst oder nicht. Aber wir haben schon immer wieder das Thema, also wir haben hier bei der Unternehmertum auch Startups global, also zum Beispiel auch aus der Slowakei haben wir jetzt ein richtig cooles Startup gehabt.
Ja.
Und da ist natürlich für uns schon immer die Herausforderung, dass wir Landwirte finden, die auch Englisch sprechen, auf dem Niveau, dass auch quasi alle, oder dass sie sich wohlfühlen, sagen wir so, dass sie sich wohlfühlen, mit einem Startup in den Austausch zu gehen. Aber es sind wiederum wir, die quasi diesen Austausch auch fördern und auch, weiß nicht, übersetzen oder das übernehmen für die Startups.
Wie fühlst du dich da als Frau? Ich frage jetzt mal so ganz politisch unkorrekt, weil es ja doch eine sehr männliche Branche ist.
100%. Was ich aber spannend finde, Foodtech ist relativ weiblich.
Okay, das heißt, die Startups, die sich mit Technologien beschäftigen, da ist sozusagen, sind die Frauen auch mit vorne dabei.
Genau, also bei Foodtech würde ich sagen, ist es ein sehr weiblicher oder weiblicheres Thema, weil halt auch Ernährung ein weiblicheres Thema ist.
Ja, klar.
Genau.
Ja.
Wohingegen aber Landwirtschaft und wirklich so dieses Agritech eher ein männliches Thema, würde ich jetzt mal sagen, ist, obwohl wir im letzten Programm tatsächlich von meinen Agritech-Teams 9 von 10 also Frauen als Co-Founderin hatten. Und jetzt, wenn ich jetzt aufs Feld denke, die Wirtschaft, ich glaube, da hilft mir, dass ich österreichischen Dialekt spreche und damit auch nochmal diese Verbindung aufbauen kann. Und zusätzlich ist mein Bruder auch hat auf einer Landwirtschaft geheiratet, und wenn ich dieses quasi irgendwie auch auspacke, merke ich, okay, dass wir die Türen mehr öffnen.
Also doch Geschichten erzählen, also im Marketing, wo ich unterwegs, ne, dieses Storytelling, also das verbindet dann doch die Menschen, ne? Und wenn man zumindest doch nochmal sagen kann, naja, also ein Bauernhof ist schon irgendwo noch in der Nähe oder der Kontakt dazu.
Genau.
So, also das heißt, bei den nach vorne gucken in die Zukunft sind die Frauen auch gut mit dabei.
Ich glaube, ja. Ich glaube, es wird auch nicht anders gehen. Ich hoffe auch. Aber ich glaube, also jetzt derzeit ist es natürlich ein sehr männerdominiertes Basis. Und ich merke schon jetzt auch gerade hinsichtlich Kammern, dass man dann schon mal belächelt wird. Ich weiß nicht, ob das dran liegt, ob ich eine Frau bin oder ob das dran liegt, dass ich in einem Startup-Bereich arbeite, das ja für viele auch so ein bisschen so, okay, was spricht du da?
Ja. Dein Alter?
Ich habe das Glück oder das Unglück, älter auszuschauen, als ich bin.
Ach komm, das stimmt jetzt nicht.
Nein, aber dass ich quasi das Alter, ich muss ehrlich sagen, ich habe bis jetzt noch nie wirklich das erfahren, dass ich das Gefühl habe, ich werde nicht ernst genommen. Ich glaube, dadurch habe ich zu viel in meinem Leben auch schon quasi so die Leute konfrontiert mit Sachen.
Ja.
Sobald sich dann zwei, drei Sätze von mir anhören, ist es auch so, dass sie denken, ah, okay, sie weiß schon, was sie spricht. Also ich glaube, das ist einfach dann Kompetenz auch, das, was dann überzeugt, wo dann auch vielleicht das Alter nicht mehr so ein Thema ist.
Du bist also also würdest du dich als Berufsoptimistin auch bezeichnen in dem Umfeld, in dem du dich bewegst? Oder sagst du wirklich, du merkst auch, es tut sich was? Also auch das, nicht nur die ganz kleinen Hebel, sondern auch größere Hebel inzwischen bewegt werden, sodass die Schritte vielleicht auch in Zukunft größer werden, was ja auch ein Ziel von einem Start-up wäre.
Also ich bin Berufsoptimistin 100%. Ich bin auch generell sehr optimistisch. Es ist nicht so, dass ich Klimaangst noch nie in meinem Leben erfahren hätte. Aber jetzt gerade mit dem, was ich arbeite und dass ich einfach an Lösungen arbeite und nicht an Problemen, gibt mir einfach das Gefühl, okay, es tut sich was. Ich arbeite zumindest daran, dass ich was tun kann. Tatsächlich werde ich aber manchmal auch sehr zynisch und denke mir, okay, jetzt kommen die Krisen auf uns zu und ich freue mich drauf, weil endlich muss sich was ändern. Ich wünsche eigentlich niemanden, also jetzt auch Hochwasser in Österreich, was jetzt wieder Thema war. Ich glaube, nur Krisen ändern, also können wirklich so nachhaltige Sachen ändern, weil wir einfach viel zu träge teilweise sind, dass sich Leute wirklich freiwillig dazu entschließen, wirklich Veränderungen herbeizuführen.
Wie gehst du damit um? Sag ich mal, ich kann mir vorstellen, dass wenn du so viel auf der einen Seite mit Lösungsansätzen zu tun hast und mit motivierten Menschen, egal ob die jetzt jünger sind oder älter, einfach die sagen, es liegt auf der Straße, wir haben hier schon was, und du doch siehst, wie die Fliehkräfte ja doch das Ganze sehr verlangsamen. Also auch wenn du vielleicht eine hohe Frustrationsgrenze für dich hast, was machst du für dich da?
Also ich glaube, viel ist auch einfach reflektieren und in mich gehen. Und also Meditation ist seit Jahren mein Rückzugsort, über 7 Jahren, wo ich auch Kraft tanke. Aber tatsächlich, ich muss sagen, ich wundere mich selbst oft, dass ich eben so eine hohe Frustrationstoleranz habe. Ich merke aber, wenn ich mit Menschen wirklich eins zu eins spreche, dass es schon auch immer wieder Erfolge gibt. Und ich bin auch immer wieder am Überlegen, ob ich doch noch in die Politik gehe.
Auch da braucht es mehr Frauen. Also, aber du hast doch ganz viel vor dir. Ein sehr schöner Aspekt. Der gefällt mir gut. Das ist auch ein schöner Übergang. Mehr Arsch in der Hose zeigen. Wir wollen ja in unserem Podcast auch immer so ein bisschen für die ZuhörerInnen so auch Ansätze geben, ne? Also nicht nur immer drüber reden, sondern auch zu machen. Ich gebe mal ein Stichwort, was ja auch dazu beiträgt, ist, dass von dem, was produziert wird, auch wenn das jetzt schon gerade weniger ist, wir hatten es gerade aufgrund der Klimaereignisse, immer noch viel zu viel weggeschmissen wird oder in der Produktionskette nicht für das Endziel, nämlich Ernährung, genutzt wird.
Ja, absolut. Also ich glaube jetzt gerade, wenn wir es quasi wirklich so Butter bei den Fischen machen, ist glaube ich so diese 30% der Lebensmittel, die einfach weggeschmissen werden. Mhm. Das, also das sagt man so, das ist auch dreigeteilt. Ein Drittel von diesen 30% wird am Feld weggeschmissen, ein Drittel im Supermarkt und ein Drittel in den Haushalten. Genau, da ist einfach wichtig, glaube ich, dass man da einfach mehr Gesetze jetzt auch gerade auf Landwirtschafts- und Supermarktebene einfach einführt. Also, Lebensmittel retten ist ja nach wie vor, glaube ich, eine Straftat. Das glaube ich auch gerade, also nicht überall in Europa, aber da hat es.
Du meinst auch aus der Tonne wieder zu holen, genau, beim Supermarkt, genau.
Genau, Lebensmittel aus der Tonne holen. Mhm. Aber ich meine, alleine, dass ein Supermarkt überhaupt so viel wegschmeißt, sollte eigentlich schon strafbar sein. Mhm. Obwohl da jetzt, glaube ich, sogar ein Gesetz gekommen ist in Deutschland, wo auch Supermärkte die Daten erheben müssen, wie viel Lebensmittel sie eigentlich wegschmeißen. Mhm. In Frankreich ist es übrigens schon, also die Supermärkte sind dort, werden schon bestraft, wenn sie zu viel Lebensmittel.
Benzi. Mm, mm. Habt ihr da auch, weil, also ich sag mal, ich glaube, die KI, also künstliche Intelligenz, die wir auch schon erwähnt haben, die wird gerade bei den Händlern, aber auch Gastronomen helfen, in Zukunft besser zu planen. Ja. Jetzt ist die Frage, das eine, was macht man zu Hause selbst? Ne? Ich glaube, da ist das Mindesthaltbarkeitsdatum auch so ein Thema, was man politisch anpassen müsste, ist auch im Gespräch. Ich weiß es nur selbst, also dass Teeblätter zum Beispiel ein Mindesthaltbarkeitsdatum haben, ist ja absurd. Ne?
Oder Honig.
Oder Honig. Also da, glaube ich, wird so ein bisschen dran gearbeitet, um nochmal auf dein Feld nämlich zurückzukommen, bei den Landwirten, dieses Drittel, was in der Entstehung, bei der Ernte oder vielleicht auch bei der Weiterverarbeitung weggeschmissen wird. Gibt's da, habt ihr da auch ein Start-up zum Beispiel in eurem Portfolio, was auch dieses Thema angeht?
Haben wir tatsächlich auch, die sind aber noch ziemlich ganz am Anfang ihrer Reise, aber da, wo es dann auch geht, um tatsächlich solche Lebensmittel zu retten über eine App, also oder über WhatsApp tatsächlich, wo sie direkt mit dem Landwirt auch kommunizieren können. Was jetzt so wirklich auf individueller Ebene sonst ist, Too Good To Go natürlich auch ein E-Berater, wo man Lebensmittel retten kann. Ich glaube tatsächlich, dass auch Landwirte dort ihre Sachen hochladen könnten. Was natürlich immer, warum so viel am Feld weggeschmissen wird, sind natürlich Normen. Die Gurke, wie die, sie darf nicht krumm sein und so weiter. Mhm. Ich glaube, da geht es dann einfach um Gemüsekisten. Also ich habe selbst eine Gemüsekiste, die man dann einfach bestellt, wo dann eben abnormale
und mit ugly, genau. Mit hässlicher Ernte.
Genau, oder Etepetete, also da gibt es schon genug Unternehmen. Genau. Also ich glaube, Etepetete ist tatsächlich ein Unternehmen, das wirklich vom Feld Gemüse rettet.
Weil, also ich betreue hier und da auch Startups aus der Food-Branche und da ist eben auch eins und die versuchen, ähnlich wie Too Good To Go, die gehen ja mehr auf Händler und Gastronomen, die gehen wirklich in den C2C, also dass ich dir ein Bild schicken kann und sagen, schau mal, ich habe zu viel Spaghetti Bolognese gekocht und auch zu viel Tomaten eingekauft, morgen fahre ich weg und dann kannst du sagen, hey, ich komme vorbei und hol's mir ab.
Es gibt das auch Stationen, so Lebensmittelverteilstationen.
Genau, und in dem Fall ist es dann von privat für privat. Das geht dann natürlich nur regional oder lokal, ne, und erstmal nur in Städten, sage ich mal. Aber die technische Plattform dafür ist eben auch so, wo ich auch gesagt habe, Mensch, man muss doch die Bauern damit ins Boot holen. Weil wenn es genauso ist wie den du jetzt erwähnt hast, der hat zu große Kartoffeln, der jetzt die gehen nicht in den Handel rein. Keine Ahnung, was er damit gemacht hat. Aber letztendlich müsste da auch eine Möglichkeit sein, dass ein Bauer sagt, ich habe ein ganzes Feld mit zu großen Kartoffeln, welches, ich sag mal, Catering-Unternehmen, Kantinenküche und so weiter will Kartoffelsuppe diese Woche auf dem Speiseplan und hat an so einer großen Menge letztendlich Bedarf.
Absolut. Also das finde ich eine super coole Idee. Ich glaube, neben Food Waste oder Lebensmittelabfällen müssen wir auch ganz klar über das reden, was wir essen. Also ich glaube, dieses Reduktion, also es gibt keinen Weg dran vorbei, um eine Reduktion der tierischen Lebensmittel.
Ach, das tut mir auch weh. Ich bin ehrlich.
Ja. Ich weiß, es ist auch nicht so, dass also es gibt eine, ich finde eine der besten Guidelines, Richtlinien, die es gibt derzeit, die 2019 von, ich glaube, 36 Wissenschaftlerinnen ausgearbeitet worden ist, die genau sagen, hey, so schaut eine nachhaltige und gesunde Ernährung aus. Mhm. Das ist auch quasi gesund, also da ist auch dieses Gesundheitsthema. Also auch vorbeugend gegenüber verschiedenen Krebsformen. Ich glaube, Darmkrebs ist da ganz vorne dabei, auch Herz-Kreislauf-Themen. Also es ist auch, es geht ja nicht nur um Nachhaltigkeit, sondern genau. Auch um gesund.
Ja.
Da gibt es keinen Weg dran vorbei, als wie eine pflanzen- oder hauptsächlich pflanzenbasierte Ernährung.
Absolut. Auch da, wo Menschen wie ich und in meinem Alter und älter sehr viel Geld ausgeben, das Ganze nämlich gut und gesund alt zu werden. Uns bringt es ja nichts, wenn wir 100 werden und ab 60 schon nicht nur am Stock gehen, sondern letztendlich gar keinen Spaß mehr im Leben haben. Dieses Pflanzen, aber wir wissen das. Also auch da ist es so wie bei Nachhaltigkeit, an Erkenntnissen fehlt es gar nicht. Die Frage ist immer, ne, wo ich auch denke, da muss man noch mal ein bisschen in diese Kommunikation und dieses Storytelling. Und was ich immer denke, also ich habe jetzt zum Beispiel, also ich esse gern, ich oute mich, ich esse gern mal ein Stück Fleisch. Aber auch bei mir ist es so geworden, ich mache es eigentlich nur noch, wenn ich entweder in einem guten Lokal bin, wo ich weiß, das schmeckt mir jetzt richtig und es reicht wieder für 3 Monate. Oder ich mache es in meiner alten Heimat Bayerischen Wald, wo ich weiß, wo die Kuh eigentlich gestanden ist. Wenn ich jetzt, sage ich mal, vom Rindfleisch spreche. Ansonsten versuche ich das auch zu vermeiden. Also ich glaube auch dieses Wissen zu sagen, Schwein, man sollte viel mehr Schwein essen.
Also sagen wir so, Schwein und Huhn ist zumindest besser, rein von den Emissionen und vom Land, also vom Landverbrauch, als Rind, ja. Aber hat natürlich dann andere Themen. Also Schwein und Huhn sind vor allem die, die das Soja aus Südamerika bekommen. Das ist nämlich nicht die Kuh.
Ja, die genau. Jetzt hast du mich wieder ausgenockt. Okay, dann mach ich mein zweites. Wir machen mal so ein Spiel, weil das sind ja die Gedanken, was die jeder zu Hause hat oder Diskussionen in der Familie. Also ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen. Also wir haben das ganze Schwein gegessen. Also ich habe mit Innereien und so weiter, deswegen bin ich immer die dann die Würste isst, weil ich sage, so viel Filet hat halt ein Tier gar nicht, wie es meine Freundinnen um mich herum gerne essen.
Absolut, und ich glaube, also wie gesagt, ich bin keine absolut Verbieterin von Fleisch. Ich esse selbst ab und zu Fleisch. Es ist auch nicht das Ziel, dass jeder nur mehr vegan isst. Vegan darf man aber gar nicht sagen. Das ist apropos Kommunikation. Vegan, also wir haben auch in meiner Fleischalternativfirma, wo ich vorher gearbeitet habe, auch immer ganz klar, okay, es ist plant-based, nicht vegan. Ganz anders quasi rüberkommt, weil vegan ja schon fast als Schimpfwort verwendet wird. Aber es geht gar nicht, also ich finde wieder den englischen Begriff von plant forward, also quasi hauptsächlich pflanzenbasiert, aber nicht schließlich, tatsächlich gründen.
Ja.
Ich weiß nicht, was das deutsche Äquivalent dazu ist, aber das ist, glaube ich, so, also das ist auch das, was die Eat Lancet Richtlinien, die quasi von diesem Gremium zusammengestellt worden sind, ganz klar sagen, hey, du kannst ab und zu Fleisch essen, du kannst ab und zu Käse oder Joghurt essen, aber fokussier dich auf pflanzenbasierte Ernährung.
2 Fragen habe ich noch zur Ernährung, weil ich glaube, da bist du die Expertin dafür. Das eine ist, um nochmal kurz zu diesem pflanzenbasierten Fleisch, warum ist das, dass das dann auch Schnitzel und Hackfleisch heißen muss und so weiter, damit wir da mehr rangehen? Ist das eine neurologische Sache mit unseren Gehirnzellen?
Also das ist eins meiner Lieblingsargumente. Es gibt dann noch ein anderes, das werde ich dann noch danach sagen. Ich glaube, was viele noch nicht verstanden haben, ist, dass der Markt von Fleischalternativen nicht die Veganer oder Veganerinnen sind. Der Markt oder der Hauptmarkt für Fleischalternativen sind Flexitarierinnen, die ihre Ernährung oder ihren Fleischkonsum runterbringen wollen. Das machen sie einfach über zum Beispiel Schnitzel. Und dann nehme ich das pflanzenbasierte statt dem Schweine- oder Kalbschnitzel und reduziere meine Emissionen ohne dass ich im Konsum oder im Genuss einbüßen muss, sozusagen.
Ja.
Und ich glaube, es ist gerade in Finnland zum Beispiel, sind sie schon ein bisschen weiter bei diesen alternativen Proteinen. Die haben teilweise nur mehr so Protein-Bars quasi, wo man dann runterschneidet und alles damit machen kann. Aber ich glaube, da, also jetzt gerade in Zentraleuropa, ich glaube, die Leute sind da noch nicht so weit. Ich glaube, es ist notwendig, um auch Leuten verständlich zu machen, wofür verwendest du das Produkt.
Ja.
Dass es wirklich Schnitzel ist, dass es das Würstchen ist, dass es eine Hühnerbrust ist.
Ja, weniger Verzicht wahrscheinlich signalisiert das. Ne? Du kannst dein Rezept trotzdem machen, was du gewohnt bist, oder deine Familienlieblingsessen, aber... Genau. Ah ja, das leuchtet mir ein. Ah ja, das, dann ist das doch. Und das Zweite, das fällt mir gerade nicht ein, aber du wolltest noch was sagen.
Ja. Genau, ich wollte noch sagen, das zweite Lieblingsargument, das die Leute immer vorbringen, ist so, ja, aber das ist ja ein hochverarbeitetes Lebensmittel und das ist ja nicht gesund.
Ja.
Und da muss ich auch sagen, da sind so viele chemische Zusätze drinnen.
Ja.
Da muss ich sagen, dass sich die Fleischalternativindustrie in den letzten 5 Jahren auch weiterentwickelt. Also da darf man auch nicht vergessen, dass die sich natürlich ständig weiterentwickeln.
Ja.
Da gibt es immer mehr Firmen, die auf wenig Zusätze setzen, beziehungsweise gar keine Zusätze haben.
Okay.
Und was auch ist, ist quasi, wenn man dieses Fleischalternativ als hochprozessiertes Lebensmittel oder hochverarbeitetes Lebensmittel sieht, es ist am Ende vom Tag, ist es wie Brot backen.
Mhm.
Du nimmst jetzt mal Proteinpulver, mischst das mit Wasser und Öl und Gewürzen und gibst es durch einen Extruder durch.
Mhm.
Das ist wie Brot backen oder Spaghetti.
Ja. Okay.
Niemand wird bei Spaghetti oder Brot sagen, ah, das ist ein hochverarbeitetes Lebensmittel.
Ja, ja. Ja, jetzt verstehe ich. Das heißt, auch wenn man mal seine Familie, meistens sind die Frauen da ja eher mit dabei, mal überraschen will und sagen, wir machen mal den Blindtest, und wenn so ein Schnitzel paniert ist, dann merkt man vielleicht auch nicht gleich, dass da vielleicht gar kein echtes Fleisch drin ist. Kann man es vielleicht mal in seiner Familie auch als Blindtest mit einschmuggeln?
Absolut. Das habe ich auch mit meinem Vater gemacht, und er hat es nicht erkannt.
Er hat es nicht erkannt. Siehst du, das ist wie mit dem Blindbier trinken. Also ich weiß nicht, ob du das Köln und Düsseldorf. Düsseldorf hat ja Altbier und Kölner hat das Kölsch. Würden nie zugeben, dass das andere Bier auch schmeckt. Und wenn beide das blind verkosten, erkennen sie den Unterschied nicht. Aber das ist ja meistens so. Und meine allerletzte Frage, die geht auch nochmal für zu Hause. Also ich musste auf Milch schon früh verzichten, weil ich wirklich laktoseintolerant bin. Ich habe jetzt inzwischen aber auch auf Haferprodukte verzichtet, weil ich die zu süß fand, also natürlich süß. Aus deiner Erfahrung heraus, auch mit der Landwirtschaft, ist Haferersatz sinnvoll für Kuhmilch?
Also für Kuhmilch absolut. Also es gibt, glaube ich, in der Wissenschaft absolute Einigkeit, dass jegliche Milchalternative, sei es aus Mandel, sei es aus Hafer, sei es aus Soja, ökologisch besser ist als das Äquivalent von der Kuh. Am Ende vom Tag, glaube ich, ist es eine Geschmackssache. Ich trinke Hafermilch, ich glaube, es macht absolut Sinn. Ich glaube auch diese Oatly Barista zum Beispiel, dass man den gleichen Genuss wieder hat wie bei der Milch, dass man es aufschäumen kann.
Ja.
Also ich bin absoluter Fan. Hafer ist auch ein sehr ökologisch nachhaltiges Lebensmittel. Aber den Landverbrauch, Wasserverbrauch
ansieht. Wächst in Deutschland.
Genau.
Okay.
Also genauso wie Sojamilch, was auch toll ist. Also Soja ist auch super nachhaltig.
Ja.
Wir brauchen immer mehr Leguminosen, auch bei uns in Europa.
Ja.
Und Soja oder Erbse oder so ist dann natürlich auch toll.
Das heißt, eine Alternative für so einen Bauern, der bislang, was weiß ich, 100 Kühe im Stall hat und schön jeden Tag die Milch verkauft an die Genossenschaft, könnte auch schon eine Zukunftsalternative sein, zu Hafer und Co. überzuwechseln.
Voll. Natürlich muss es auch strategisch irgendwie sinnvoll sein. Wenn jetzt da jeder Landwirt auf Hafer umschwingt, wird der Haferpreis ziemlich einbrechen. Ich glaube, am Ende vom Tag, also ich träume auch zum Beispiel immer von einer Rückwärtsintegration von Landwirten, die zum Beispiel schon auf ihrem Bauernhof schon das Proteinpulver für Fleischalternativen produzieren. Ich glaube, am Ende vom Tag muss man da einfach visionärisch sein. Und wir haben auch kurz über Biodiversität gesprochen.
Ja. Yeah.
wir brauchen diversere Felder, wir brauchen wir brauchen alles viel biodiverser. Mhm. Und ich glaube, da ist auch fair, wenn es einfach auch Biodiversitätsflächen gibt, die vielleicht gar nicht notwendig sind. Also gestern ist auch gerade ein neuer Artikel rausgekommen, dass Biodiversität einiges an Pestiziden reduzieren könnte.
Ja. Ja.
Also ich glaube, da müssen wir uns aber auch als Europa, als EU Gedanken machen, wie so eine Vision ausschauen kann und da wirklich systemisch denken.
Das ist super. Schau mal, jetzt bist du vom Essen, da wäre ich jetzt gerade noch hängen geblieben, habe schon gedacht, ich muss noch mal mit der Nicola mit K eine biodiverse Essens-Podcast-Folge machen, weil das Lust auf mehr macht, weil du wirklich gute Ideen und Wissen hast, wie man so seine eingefahrenen Gewohnheiten, Lieblingsgenüsse vielleicht auch Ersatz findet. Mhm. Aber trotzdem auch das Thema Biodiversität. Und zum Abschluss habe ich noch ein Beispiel, das hat mich diese Woche wirklich etwas traurig gemacht. Ich trinke gern Wein, auch wenn ich Bayerin bin, aber der Wein liegt mir näher. Und jetzt habe ich gelernt, in einer sehr guten, die ich empfehlen kann, Fernsehdokumentation vom Hans Jenicke, der hat sich nämlich genau um die Erde gekümmert. Und dann war er bei Winzern und ich habe lernen müssen, dass die Winzer am meisten Pestizide einsetzen.
Ja, und ich kenne mich jetzt bei Weinbau nicht ganz genau an, aber das kann ich mir vorstellen. Es sind natürlich auch alte Weinreben, die da wachsen und sind, wann die natürlich was haben.
Und ich dachte so, oh Gott, jetzt verstehe ich, warum auch Bio-Wein, das ist mir bislang nicht so eingeleuchtet. Ich finde, immer ist Bio jetzt nicht notwendig, so wie es auch kein Bio-Mineralwasser braucht, klar. Aber beim Wein dachte ich auch so, warum, er hat aber zumindest noch eine Lösung bei einem jungen Winzer gefunden. Und was hat er gemacht? Er hat sich so kleine Ziegen, eine kleine Ziegenrasse, die ist kleiner als die, die wir so kennen. Und die grast nicht nur unten alles ab, sondern auch noch die ersten Blätter sodass auch noch die Trauben freigelegt werden, optimal, damit sie optimal geerntet werden kann. Und dann dachte ich, schau mal, das war ein schönes Beispiel, wo ich sage, so einfach kann manchmal eine Lösung sein. Und dann sind die da rumgelaufen und ich dachte so, also so wünscht man sich doch die Bauern auf ihren grünen Wiesen mit den dicken Kühen.
Genau, das ist wie die Schafe, die unter den PV-Anlagen auf den Feldern
abgraben,
weil wir Probleme hatten mit einem Rasen.
Ja. Ne? Ja. Das eine ist also, wie du sagst und wo du viel unterwegs bist mit neuen Technologien, mit neuen Innovationen, wo man Prozesse und Produktionsabläufe optimieren kann oder zu ganz neuen Ideen kommt. Und die andere Seite ist wirklich so, ich sag immer so, zurück zu den Ururgroßeltern, zu Lösungen, wo man sagt, die sind sehr naheliegend eigentlich, wenn man sich mal zurücklehnt, ein bisschen Ruhe hat und sagt, wie haben es denn früher meine Ahnen schon gemacht oder sogar die Großeltern. Auch da kommt man zu sehr guten, fruchtbaren Ideen. Nicola, es war mir ein Fest mit dir. Die Stunde ist jetzt viel zu schnell rumgegangen. Also ich habe noch so viele andere Themen mit dir, die mir sie fleißig notiert. Für heute aber danke ich dir. Ich habe wirklich selten ein ganz großes Kompliment. Meine Güte, also erstmal, du siehst nicht älter aus, als du bist. Und ich kann dir versichern, für das, was du jetzt schon alles gemacht hast und in welchen Themen und Projekten du mitarbeitest, wirklich einzigartig für dein junges Alter. Ich darf das sagen, ich bin ja um so viel älter. Und deswegen vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke. Und was ich vielleicht noch kurz als Tipp mitgeben kann an alle Hörerinnen und Hörer ist, dass vielleicht jeder mal schaut, dass er mindestens 30 Pflanzen pro Woche zu sich nimmt. Also da ist auch dann Weizen oder Haferflocken inkludiert, weil das die Biodiversität nicht nur fördert, sondern auch das Darmmikrobiom auch diverser macht und somit natürlich auch gesünder.
Genau, zum Blühen bringen. Ne? Da zählen auch Kräuter dazu. Also man darf auch die Petersilie dazu zählen. Ein sehr toller Tipp. Das kann man doch mal einfach versuchen, für sich umzusetzen, oder? Wenn man es noch nicht macht. Vielen Dank. Ein herzliches Vierte nach Bayern. Du Österreicherin.
Ja, genau.
Du verstehst das. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald mal wieder.
Das hoffe ich auch. Vielen Dank. Alles Liebe.
Tschüss.
Ciao.
Danke dir fürs Reinhören in unseren Podcast. und lass uns sehr gerne ein Like da, teile uns mit Freunden und Familie und am besten abonniere unseren Podcast, um immer wieder Anregungen von Mutmachern zu erhalten, wie wir alle mehr Arsch in der Hose zeigen können für mehr Nachhaltigkeit und Vielfalt in unserem Leben. Bis zum nächsten Mal.